NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Bruder Johannes, wir sind hier in einem Seminarraum im Kloster Nützschau, Ihre Heimat seit vielen Jahren jetzt. Welche Sehnsucht, welche innere Frage hat Sie an diesen speziellen Ort gebracht?
Ja, das ist meine Heimat geworden. Das ist ganz gut ausgedrückt. Also Kloster Nützschau ist zu Hause für mich seit 19 Jahren jetzt. Am 1. November bin ich 2001 hier eingetreten als Postulant. Ja, was hat mich dann hierhin gebracht? Wenn ich versuche, meinen Berufungsweg zu deuten, dann sind das ganz viele verschiedene Faktoren. Auch Erlebnisse, die mich geprägt haben. Aber wenn man es ganz knapp sagen möchte, ist es so, dass ich vorher auf der Suche war nach einer Antwort, die ich geben wollte, auf die Liebe Gottes, die ich in meinem Leben vorher immer gespürt hatte. Ja, und dann hat sich mein Leben irgendwie so gestaltet, dass ich den Eindruck hatte, dass es ins Kloster geht mit dieser Antwort.
Ja. Ihr Vater ist Gärtner, Ihre Mutter hat im Betrieb mitgeholfen und war dann für die Kinder da. Sie sind das zweite von 6 Kindern. Wie hat die Familie darauf reagiert? Haben die gesagt, jetzt spinnt der Manfred? Damals hießen Sie ja noch Manfred.
Nee, so haben sie nicht reagiert. Ich habe ja nach meinem Abitur und dem Zivildienst, 15 Monate waren das damals noch, mit geistig und lernbehinderten Jugendlichen. Und das hat mich sehr stark geprägt und mir Freude gemacht. Und in der Zeit habe ich eigentlich auch schon gefragt, so was soll ich denn danach machen? Ne? Soll ich jetzt eine handwerkliche Ausbildung machen, ne? Vielleicht auch Gärtner werden? Das war zunächst so immer mein Wunsch, auch als Kind. Ich habe sehr gerne draußen mitgeholfen und gearbeitet. Und während des Zivildienstes aber mit diesem Jugendlichen habe ich gemerkt, ja, es muss irgendwas auch mit noch direkter am Menschen sein. Theologie kam halt auch ins Blickfeld und dafür habe ich mich letztlich auch dann auch entschieden. Und deswegen war meine Familie, meine Eltern nicht so völlig überrascht erstens, dass ich plötzlich daran denke, ins Kloster zu gehen. Auch komme ich aus einer sehr religiösen Familie. Also wir haben uns sehr engagiert immer in der Kirche und auch meine Eltern sind betende Menschen. Also ich habe beten zu Hause gelernt und auch in meiner größeren Familie, also meine Tante ist zum Beispiel Franziskanerin, ein Onkel von mir ist ein Maristenpater und ein Cousin von mir ist Pfarrer und ein Cousin meines Vaters war Pfarrer und ein anderer von ihm war Franziskanermönch. Also es war also schon irgendwo in der Familie auch da und es war nichts so Außergewöhnliches, dass jemand auch diesen Weg einschlägt. Aber als ich dann sagte, ja, ich denke konkret daran, in Nützschau Benediktiner zu werden und ich ihnen das hier gezeigt habe, mussten sie schon sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. So ein fremder Ort für sie war das ja noch. Es ist schon ein Schritt, glaube ich. Es ist ähnlich wie wenn ein Sohn oder eine Tochter heiratet und eine eigene Familie gründet und ein Haus hat und dann da die Existenz aufbaut. Das ist, glaube ich, auch so ein emotionaler Schritt für Eltern.
Was macht für Sie diese Besonderheit an Nützschau aus, den Spirit dieses Ortes?
Dieser Ort war besonders bei meinem zweiten Besuch nochmal sehr schillernd für mich geworden, weil ich bei meinem ersten Besuch nur eine Nacht übernachtet hatte und das erste Gespräch so hatte mit dem Novizenmeister Bruder Ansgar damals. Als ich dann aber beim zweiten Mal wiederkam, war das sehr vertraut. Und da war ich wirklich neugierig, warum sich dieses Gefühl einstellte von Vertrautheit, von nach Hause kommen. Ne? Wie kann man das sagen, wenn man den Ort kaum kennt? Aber das war, glaube ich, ein wichtiges Gefühl. Da ist Resonanz da. Ne? Mit diesem Ort verbinde ich anscheinend innerlich etwas, ohne das vielleicht mit dem Verstand schon erklären zu können.
Inzwischen ist es so, dass Sie Prior sind in diesem Kloster. Bruder Ansgar, der Sie damals dann begrüßt hat, ist immer noch hier. Es ist eine Gemeinschaft von alten, jungen und mittelalten Männern. Wie erleben Sie diese Gemeinschaft? Wie leben Sie miteinander?
Wir sind wirklich ein, modern gesagt, vielleicht mehr Generationenhaus. Unser ältester Mönch, der Senior, Bruder Gaudentius, der ist 90 geworden jetzt. Und Bruder Gaudentius hat so die Anfänge von Nützschau noch alle erlebt und erzählt da gerne davon und kann es auch sehr anschaulich erzählen. Und die Jüngeren, die neugierig kommen, die da sind zum Glück auch, ein Novize und unser zeitlicher Professor Bruder Simon, die sich langsam einleben hier und ihren Raum, ihren Platz finden, die anders an die Dinge natürlich herangehen, die prägen die Gemeinschaft natürlich genauso. Und es ist keine Gemeinschaft, die in völliger Harmonie da zusammen betet und arbeitet. Und da geht es auch darum, den eigenen Willen zum Beispiel aufzugeben, ne, dass ich mit dem Kopf durch die Wand will und so. Das hat in einem Kloster, soll keinen Platz haben, keinen Raum haben, weil es Gemeinschaft sprengt. Oder dass man sagt, okay, Gehorsam ist uns wichtig. Das bedeutet also hinhören auf das, was im anderen Bruder vielleicht da ist, was die Gemeinschaft braucht. Nicht nur was ich denke, was ich oder wir brauchen, sondern dass ich so ein inneres Ohr entwickle oder weiterentwickle, weiter öffne für das, was Gott uns sagen möchte durch die Wirklichkeit, durch die Brüder, durch die Gemeinschaft, durch die Situation, Mitarbeiter und Gäste und da dann immer lebendig drauf zu reagieren.
Sind Sie in der Beziehungsarbeit ein guter Streitschlichter?
Ich glaube, das müssten dann andere beurteilen. Ich fühle mich manchmal in dieser Rolle, ja, also als Prior, dass ich dann vermitteln muss oder angesprochen werde, wenn es irgendwo mal einen Konflikt gibt. Das ist immer eine Herausforderung, aber im Grunde habe ich gelernt und lerne es immer noch, dass das Gespräch miteinander eigentlich das wichtigste Heilmittel ist und das wirksamste Heilmittel.
Ist es heute eher eine Freude, dieses Amt auszuüben oder doch eher eine Bürde?
Ich weiß nicht, ob es klar ist, aber es ist für mich klar, dass es beides ist. Also es ist auch eine Freude, ja, kann ich schon sagen. Also es ist schön, dieses Vertrauen zugesprochen zu bekommen von den Mitbrüdern, den Konvent zu leiten und auch als Prior akzeptiert zu werden und gewollt zu sein. Und es ist aber auch eine Bürde, ja, natürlich. Es ist einfach viel zu tun und eine Herausforderung im Alltäglichen oder auch Dinge zu delegieren an die Mitbrüder. Da muss man auch immer gucken, wem kann ich noch was geben? Hat er nicht schon zu viel oder soll ich es lieber selber machen? Bruder Ansgar hat mir zu Beginn, damals nach der Wahl, eine Ikone geschenkt. Die hängt im Priorat. Da sind die Jünger in dem Boot bei diesem Seesturm. Und alles ist ganz aufgeregt. Die ganzen Jünger schauen nach rechts und nach links und wild zerzauste Haare. Und Jesus ist aber ganz ruhig im Boot. Und nur einer schaut auf Jesus. Das ist der Johannes in diesem Fall, der Apostel Johannes. Ist auch mein Namenspatron. Und der schaut auf Jesus. Bruder Ansgar sagte dann immer, ja, diese Ikone soll dich daran erinnern, dass das unsere Aufgabe ist. In all den Wirren der Zeit, in den Krisen oder in Herausforderungen, auch in den Verrücktheiten und Ängsten, in den Krisen, immer wieder den Blick auf Jesus zu richten. Dass wir selber tun, aber auch, dass wir es für andere tun und auch andere ermutigen, es zu tun. Schau immer wieder auf den lebendigen Christus, der da ist, ne, in dem Sturm des Lebens. Und von dem Ruhe kommen wird. Ne. Und das ist ja eine wunderbare Aufgabe. Also.
Was sagen Sie Menschen, wenn sie gerade in diesen Corona-Krisenzeiten zu Ihnen kommen? Was können Sie ihnen als Trost mitgeben?
Ich merke, wie auch in Einzelgesprächen, wie sehr das vermisst wird. Ne, und was auch das für Verletzungen letztlich hinterlässt, dass man sie so distanziert voneinander sein muss, dass man sich nicht so einfach in den Arm nehmen kann und dass man selbst nicht sich die Hand gibt und so diese ganz normalen Rituale, die man sonst immer ganz selbstverständlich vollzogen hat. Das macht was mit unserer Seele, ne, dass das fehlt. Ich glaube, dieser Raum hier im Kloster Nütscher, der unseren Gästen geboten wird, kann das ein bisschen heilen oder kann auch, obwohl der körperliche Abstand erstmal gegeben sein muss, einen Raum des Vertrauens schaffen. Ich wünsche mir schon, dass das möglichst viele Menschen entdecken, dass Gott da ist und dass er mich trägt, jeden Einzelnen und jede Einzelne trägt, auch innerlich tragen möchte. Das ist, glaube ich, ein Riesenhalt, wenn man daran glauben kann und wenn man das erlebt. Das kann einen durch Krisen wirklich retten und hinüberbringen, ja.
Sie haben sich den Namen Johannes ausgesucht, ein Apostel Jesus. Sie haben, wenn ich das sagen darf, Zimmermannshände.
Gärtnerhände sagt man bei uns natürlich.
Ja, es sind halt große Hände, mit denen Sie eigentlich, wenn Sie sie einem Menschen auf die Schulter legen, ihn einerseits runterdrücken könnten, ihn aber auch andererseits einfach mit einer kleinen Veränderung der Handbewegung hochheben können. Was ist für Sie so diese seelsorgerische Aufgabe, die Sie mit diesem Namen verbinden?
Johannes der Apostel. Ja, man sagt, es war der Lieblingsjünger. Ja, und gleichzeitig in der Tradition auch der Evangelist, der dieses wunderbare Evangelium geschrieben hat und auch die Briefe. Ganz wichtig ist mir diese Aussage im ersten Johannesbrief, Gott ist die Liebe. Eine ganz starke Aussage. Allein das ist ein Satz, den man sein ganzes Leben lang als Mantra benutzen kann. Und Johannes als Lieblingsjünger, als Bild war und ist mir das immer noch wichtig, dass er im Abendmahl an der Seite Jesu liegt, unterm Kreuz nicht wegläuft. Die anderen Jünger verziehen sich, weil sie Angst bekommen. Maria bleibt aber stehen und Johannes bleibt stehen. Und das sagt mir, ja, Bruder Johannes, nicht weglaufen, auch wenn es hart wird. Bleib da, bleib auch im Schmerz, im Kontakt mit Jesus, in Kontakt mit Gott, der da ist und dich halten kann. Und weil sie die Hände ansprachen, die sind für mich auch Zeichen für den Auftrag zu segnen. Jesus hat ja ganz vielen Menschen die Hände aufgelegt zum Segnen, zum Heilen, zum Trösten. Die Hände sind einfach dieses Symbol auch dafür, dass wir berufen sind, das, was wir empfangen haben, segnen weiterzugeben und abzugeben. Ne? Leuten die Hände in Anführungsstrichen aufzulegen.
Sie haben sich mit dem Gang ins Kloster von der zumindest körperlichen Liebe verabschiedet. Wie schwer ist das in einem Leben eines Mannes, das zu tun? Und gibt es eigentlich einen immerwährenden Kampf oder ist das Thema nach einer gewissen Zeit einfach irgendwann abgeschlossen?
Ich weiß nicht, wie das sein wird, wenn ich 90 bin, aber momentan ist es noch nicht abgeschlossen, das Thema. Und ich glaube auch, dass diese Sehnsucht auch mit 90 Jahren noch da ist, nach erstens körperlicher Nähe und vielleicht nach auch gelebter Sexualität. Das ist, ich würde sagen, so eine Leerstelle, auch eine Wunde so im Leben. Wenn ich auf mein Leben schaue, sehe ich, dass ich ein ganz erfülltes Leben hier leben darf, einerseits. Und andererseits auch, dass da immer dieses Sehnen nach körperlicher Intimität, nach gelebter Sexualität, nach Familie, nach individueller Partnerschaft nicht erfüllt werden kann oder nicht erfüllt wird. Und das ist so eine, ich würde sagen, schon eine Wunde, ja. Kommt drauf an, manchmal ist es auch wirklich überhaupt nicht präsent so. Aber es kommen Momente, wo ich denke, oh, wenn ich meinen Bruder sehe mit seinen 5 Kindern und meinen anderen Bruder mit seinen 4 Kindern, meine Schwester mit ihren 3 Kindern und dann Familienleben erlebe, dann denke ich, oh ja, das wäre auch was Schönes, ne? Oder in anderen Momenten, wo man sich vielleicht verliebt oder so und dann merkt, oh, jetzt musst du gucken, wo musst du hin, wo willst du hin, was ist deine Berufung, wie gehst du damit um, mit diesem Gefühl. Und das ist eine Herausforderung, gleichzeitig bringt es aber eine Lebendigkeit und ich merke, ja, ich bin auch lebendig als Mann, ich bin weiter lebendig als jemand, der da auch offen ist und eine Sehnsucht hat, einen Wunsch nach Sinnlichkeit. Ja, das zu integrieren, das ist eine Herausforderung, aber irgendwie auch eine Aufgabe. Und ich hoffe, ja, dass ich sie bewerkstellige und da weiter wachse. Ja.
Es gibt viele Anwürfe von außen an die Kirche, gerade mit dem Blick auf das Zölibat, auf das fehlende Frauenpriesteramt, auf Missbrauchsfälle. Wie gehen Sie mit dieser Kritik von außen an der katholischen Kirche und auch an den Priestern und Mönchen um?
Manchmal fühle ich mich persönlich angegriffen. Gleichzeitig merke ich, dass es total gerechtfertigt, ne, dass Kirche angegriffen wird und dass auch da wirklich Klarheit hineinkommen muss, dass den Opfern Gerechtigkeit geschenkt werden muss oder dass sie Gerechtigkeit erfahren, wenn man es überhaupt so ausdrücken kann, dass die Kirche auf so einem Läuterungsweg ist und sein muss, dass wir als Kirche uns der Wahrheit stellen müssen, dass vieles nicht in Ordnung ist und dass wir nicht stehen bleiben dürfen in der so gefassten Kirche, wie sie jetzt ist, sondern dass wir schauen müssen, ja, das Thema Frauen ist nicht abgeschlossen, auch Priesteramt für Frauen, da ist kein Punkt dahinter, sondern eher ein Doppelpunkt, so, und jetzt müssen wir aber da wirklich weiter dran gehen und diese rein männerverfasste Amtskirche ist einfach auch zu einseitig, also das kann doch nicht gut sein. Wenn da irgendwie 10 Priester konzelebrieren bei einer feierlichen Messe, bei einer Priesterweihe oder so, ja, da schäme ich mich manchmal, dass wir da noch nicht weiter sind. Hoffe aber, dass es weitergeht.
Dieses Kloster wird jetzt auch in die Weihnachts- und Adventszeit gehen, unter Vorzeichen, die wir uns alle nicht so gewünscht haben. Wie können Sie auch vielleicht ein bisschen einen positiven Spirit bewahren in diesen schwierigen Zeiten?
Jetzt in dieser Zeit ist es, glaube ich, wichtig, die Kontakte trotzdem beizubehalten oder auf eine andere Weise, ne? So wie es halt eben geht, dass wir auch durch andere Medien oder so in Kontakt bleiben. Das ist wichtig. Gestern war eine Online-Jugendfest war hier im Kloster Nitschau von Bruder Lukas und dem Jugendhausteam, die gut auch besucht war. Und das war ein ganz neues Format, eine Online-Jugendfest war ohne Jugendliche, die anwesend sind und singen, sondern zu Hause sitzen. Und in dieser Weise geht es auch, glaube ich, auch, dass wir so in Verbindung bleiben, so wie es halt möglich ist.
Und dann kommt an Weihnachten ein Licht.
Genau, das ist ein schönes Bild, wirklich, dass nach dieser Novemberzeit, die von dieser Melancholie vielleicht geprägt ist oder vielleicht ein bisschen auch depressiv wirken kann, dass dann am Ende das Licht wieder da ist, ne? Und deutlich zu sehen ist als ein kleines Kind. Hoffnungszeichen und Friedensbringer, den wir dann feiern. Ich hoffe, dass wir es so feiern können, dass es uns auch Frieden bringt, dass wir auch Gemeinschaft erleben können mit unseren Liebsten, mit der Familie. Im Kloster haben wir wirklich das Glück, dass wir als Gemeinschaft zusammen sein können, ne? Und immer zusammen sind und dadurch das nicht so stark und heftig erleben wie wirklich Einzelne, die vielleicht in ihrer Wohnung eingesperrt sind, in Anführungsstrichen, oder die halt nicht mal eben rüberfahren können zu der Familie. Wir schließen immer diese Menschen, die es ganz besonders hart trifft, ne, existenziell in unseren Gebeten ein, gerade in der Corona-Zeit, und hoffen, dass es Weihnachten auch erfahrbar wird, das Licht, das in die Welt kommt, ja, und schon da ist.
Vielen Dank, Bruder Johannes, für das Gespräch.
Ja, Dankeschön.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.